Simon hat letzte Woche, so haben wir es jedenfalls abgesprochen, schon was zum 9. Gebot gesagt, wo es um die Wahrheit ging. Und heute geht es auch ein bisschen um die Wahrheit, aber heute ist das Thema das Stehlen. Jetzt hoffe ich, dass sich alle ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ja, das betrifft mich nicht, ich klaue nichts. Genau, vielleicht muss ich mancher dann während der Predigt wieder aus seinem Stuhl etwas erheben, also nicht ganz aufstehen, aber innerlich doch ein bisschen betroffener werden, weil wir feststellen, dass es vielleicht doch manche Bereiche gibt, wo dieses Gebot uns trotz allem irgendwie trifft. Bevor ich zum Gebot selber komme, der übliche Anfang zu den Geboten, nämlich das erste Wort sozusagen nach jüdischer Zählung, ich bin der Herr, dein Gott. Und auch wenn es ums Stehlen geht, auch wenn es um all die Dinge geht, um die wir uns heute oder mit denen wir uns heute beschäftigen werden, dann dürfen wir daran denken, dass Gott es gut mit uns meint. Ich wiederhole nochmal das Wort aus Jeremia 29, 11, was ich vor zwei Wochen auch an den Anfang gestellt habe. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und ich bitte euch auch heute, wenn wir über Gebote was hören, dass wir das nicht als Einschränkung empfinden, dass wir nicht sagen, ja, ich kann nicht das machen, was ich gern will, sondern ich muss das machen, was Gott von mir will. Sondern dass wir das so verstehen, dass wir einfach wahrnehmen, dass Gott Pläne des Segens für uns hat, gute Pläne für uns hat und dass es für uns gut ist, diesen Plänen zu folgen. Heute geht es im weitesten Sinn um Besitz. Man könnte theoretisch zwei Punkte noch mit reinnehmen, die wir in der Vergangenheit schon hatten, wo man eigentlich auch stiehlt, zum Beispiel der Ehebruch, da stiehlt man jemand anderem den Partner zum Beispiel, oder auch Mord, da stiehlt man jemand anderem sozusagen das Leben. Aber darum soll es heute Morgen nicht gehen, sondern wir wollen uns vor allem mit den materiellen und auch immateriellen Besitztümern befassen. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach, das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht, aber diesmal war es besonders ergiebig, nämlich was so die Leute früher zu dem Gebot gedacht haben und gesagt haben. Und ich wurde dann schon sehr, sehr stark erinnert an die Zeit, wo ich im Konfirmationsunterricht war. Und das war im Übrigen das Gebot, was ich auswendig lernen musste. Von daher war mir das besonders präsent noch, auch was Luther dazu geschrieben hat in seinem kleinen Katechismus. Es würde mich interessieren, ob es irgendjemand gibt, der das womöglich auswendig kann. Was Luther im kleinen Katechismus als Auslegung sozusagen zu diesem Gebot schreibt. Ich lese euch das kurz vor. Dazu möchte ich nicht viel sagen, aber ich finde es einfach nett, das sich mal wieder in Erinnerung zu rufen. Da heißt es, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Gell? Manche da, genau. Das Interessante daran, da werde ich nicht so besonders viel drauf eingehen, aber das Interessante daran fand ich, ähnlich wie wir es beim Töten am Schluss besprochen haben, wo hier plötzlich dann auch der Punk abging, vielleicht erinnert ihr euch an diesen denkwürdigen Gottesdienst, wo es eigentlich nicht nur darum geht, dem anderen nichts Böses zu tun, sondern wo Luther hier sagt, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Das heißt, wir sollen den anderen nicht nur nichts wegnehmen, sondern wir sollen ihnen helfen, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr zu essen haben, dass sie mehr ihre Besitztümer quasi mehren können und dass wir ihnen helfen, das zu behüten. Es gibt außerdem Katechismus vom Luther, der auch noch einen großen Katechismus geschrieben hat. Den fand ich jetzt, also der ist auch nett zu lesen. Da sind ganz interessante Begebenheiten und Gedanken drin, die, finde ich, aber hauptsächlich auf die damalige Zeit ein interessantes Licht werfen. Aber es gibt daneben noch den sogenannten Heidelberger Katechismus. Der wird den meisten von uns wahrscheinlich nicht so viel sagen. Das ist ein Katechismus, der aus Heidelberg stammt, der aber vor allem in der reformierten Kirche viel verbreitet ist und verwendet wird. Der stammt aus dem Jahr 1563, also ist nicht gerade von gestern, und wurde aber revidiert 1963, ganz wichtige Jahreszahl. Genau, da wurde Martin Luther King erschossen und ich geboren. Das heißt, King wurde gab 64, ist auch egal. Also wie auch immer. Und 1997 wurde er dann nochmal revidiert. Und aus dieser Version zitiere ich heute ein paar Sätze und möchte den ersten Teil meiner Predigt so ein bisschen an diesen Sätzen entlang gehen, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung der verschiedenen Aspekte, die dieses Gebot hat. Und was mich das mal wieder gelehrt hat, ist, dass wir uns immer wieder hüten sollten, zu meinen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und heute nach 2000 Jahren endlich die Wahrheiten entdecken, die die ganze Christenheit über zwei Jahrtausende total verpennt und nicht gesehen hat. So, dieser Heidelberger Katechismus ist jetzt schon fast 500 Jahre alt und trotzdem finde ich, der deckt so ziemlich alles ab und ihr werdet sehen, dass da auch ganz moderne Geschichten mit drin sind. Und ja, finde ich eine ganz aktuelle Sache. Ich fange an mit dem ersten Satz, der hier im Heidelberger Katechismus zu diesem Gebot steht. Da heißt es, Gott verbietet nicht nur Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Also es geht nachher noch weiter. Aber das zunächst mal, es geht um Diebstahl und Raub. Ich denke, das ist klar. Diebstahl ist eher gewaltlos, wobei ganz gewaltlos geht es auch nicht. Und Raub, da ist also schon ein ordentlicher Anteil an Gewalt mit dabei. Und das finden wir in der Tat dann eben auch so im Neuen Testament. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, da schreibt Paulus, denkt daran, für die Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Täuscht euch nicht, Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer, also wörtlich steht da Habsüchtige, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Also da zählt Paulus unter all den anderen Dingen, die wir zum Teil hier auch schon besprochen haben, eben auch das Rauben und das Stehlen beziehungsweise Wucherer oder eben Habsüchtige mit auf. Und jetzt geht es aber weiter. Ich hoffe ja, dass ich niemand hier davon überzeugen muss, das Offensichtliche. Also ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, es gibt so Gebote, die kann man in zwei Kategorien einteilen. Die einen, die sind uns heute so, scheinen uns so weltfremd zu sein, dass man die Leute ganz schwierig davon überzeugen können, dass man sie noch halten muss. Und die anderen, die sind so offensichtlich, dass man eigentlich gar nichts mehr darüber sagen kann, weil jeder sowieso von vornherein abschaltet. Und so habe ich ein bisschen den Eindruck, ist es bei diesem Gebot auch, ich glaube, dass sich niemand hier überzeugen muss, dass man nicht stehlen darf. Von daher werde ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Aber jetzt kommt der nächste Satz im Heidelberger Katechismus, da geht es dann weiter. Er nennt Diebstahl auch alle Schliche und betrügerischen Handlungen, womit wir versuchen, unseres Nächsten Gut an uns zu bringen, sei es mit Gewalt oder einem Schein des Rechts. Und jetzt finde ich, wird es so langsam schon sehr interessant. Die Gesetzgebung heutzutage, die versucht ja immer, irgendwelche Schlupflöcher zu stopfen und versucht immer zu verhindern, dass irgendwelche Leute die gesetzlichen Regelungen, die meistens schon irgendwie eine klare Richtung anzeigen, irgendwie so zu umgehen oder auszulegen oder irgendein Schlupfloch zu finden, dass sie da eben einen Vorteil draus ziehen können. Es gibt einen ganzen Berufsstand, der eigentlich nur davon lebt, dafür zu sorgen, dass der eine den anderen beim Kauf von irgendwelchen Sachen nicht übers Ohr haut. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich einen Kaufvertrag für irgendwas machen muss. Also ich erinnere mich noch, als wir versucht haben, diesen Kaufvertrag für die Käsburger Kantine in Ulm zu machen mit einer Immobilienfirma, die hat da einen richtig gewieften Rechtsbeistand gehabt. Und der hat, also das war ein 50-seitiges Dokument, wo was weiß ich für Sachen alle drin standen. Regelungen, wo ich noch nie im Traum drauf gekommen wäre, dass man an der Stelle noch irgendwas regeln muss. Aber die haben natürlich viel mit Immobilien zu tun und haben festgestellt, die Leute versuchen immer wieder irgendwo den anderen übers Ohr zu hauen oder doch noch ein bisschen was rauszuholen. Und das ist genau das, um was es hier geht, mit einem Schein des Rechts, wo wir zwar sagen können, ja, das Recht ist auf meiner Seite. Rein gesetzlich, nach dem Buchstaben des Gesetzes, bin ich hier im Recht. Und trotzdem sagt der Heidelberger Katechismus hier an dieser Stelle, ist es was, was Gott nicht will. Und da stimme ich dem auch zu. Denn wir finden so etwas Ähnliches auch in der Bibel. Also so ein Katechismus ist für mich auch eigentlich nichts anderes als eine Auslegung dessen, was wir eigentlich in der Bibel finden. Und deswegen im 1. Thessalonicher 4, Vers 6, da schreibt Paulus, es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt, wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Also übervorteilen heißt, ich gebe vor, irgendwas zu tun, ich gebe vor, irgendwie positiv dem anderen gegenüber eingestellt zu sein und am Schluss nimmt das Ganze doch irgendwie eine andere Wendung und der andere hat irgendwie nachher einen Nachteil, einen finanziellen oder einen materiellen oder wie auch immer. Und das ist was, was Gott nicht möchte. Wenn ich sehe, wie Jesus, und ich denke, Simon ist da wahrscheinlich letzte Woche drauf eingegangen, beim Lügen, wenn ich sehe, wie Jesus damit umgeht, wie wir die Wahrheit reden sollen, dann sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Und nicht ja unter der Bedingung, das vielleicht und wenn nicht, dann. Und das, was wir heute so oft in Verträgen machen, wo wir X-Klauseln, sondern wir wollen einfach Dinge klar und richtig machen. Und dann, also man spricht im Rechtssystem da auch von Treu und Glauben, wo man dem anderen einfach zutraut, dass er einen nicht übers Ohr hauen will. Und das finde ich schade, dass es in der heutigen Welt eigentlich nicht mehr richtig funktioniert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir uns eben nicht daran halten, was Gottes Wort sagt. Nämlich, dass wir miteinander ehrlich sind, dass wir mit offenen Karten spielen, dass wenn wir Ja sagen, dass wir auch Ja meinen und nicht Ja, aber oder Ja, aber das eine sage ich dir nicht und vielleicht hast du nicht daran gedacht, aber ich weiß da noch was und so. Sondern, dass wir einfach ehrlich und offen miteinander umgehen und nicht versuchen, irgendeinen Vorteil draus zu ziehen, obwohl der andere damit auf eine ungerechte Art und Weise benachteiligt wird. Dann geht es hier weiter im Katechismus mit falschem Gewicht oder mit schlechter Ware. Also ich möchte jetzt hier keinen Rufmord betreiben oder so, aber es passiert immer wieder, dass man Dinge kauft und hinterher feststellt, die sind irgendwie doch nicht so gut, wie man gedacht hat. Also ich habe mir jetzt zum zweiten Mal eine Uhr gekauft übers Internet und bin jetzt zum zweiten Mal dabei, die zurückzuschicken. Bei der ersten hat sich was innen gelöst und hat immer den Zeiger verklemmt. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ihr eine Uhr habt, wo ihr immer drauf gucken müsst und sagen, ja, stimmt es jetzt, was da drauf steht oder nicht, dann ist die Uhr irgendwie nicht wirklich wertvoll. Und deswegen habe ich gedacht, ich schicke die zurück, jetzt habe ich eine neue. Die geht jetzt pro Stunde eine Viertelstunde falsch. Ist irgendwie auch nicht so wirklich sinnvoll. Oder wir haben Stühle gekauft, wo man immer mal wieder Schrauben anziehen muss und wo wir noch am Testen sind, ob das nun ein Konstruktionsfehler ist oder ob das einfach schwierig ist, die zusammenzubauen. Aber mit falscher Ware, heutzutage sind wir dagegen ja auch gesetzlich relativ gut geschützt. Man kann die meisten Dinge zurückgeben. Meine erste Uhr, die hatte ich fast ein Jahr, habe die quasi kostenlos benutzt, habe das Geld auch anstandslos zurückbekommen. Finde ich gut. Ist für mich auch keine Form von Betrug, sondern, naja, ich hoffe jedenfalls nicht. Ich hoffe ja nicht, dass die wussten, dass das irgendwie alles minderwertig ist. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht eine falsche Ware, eine schlechte Ware oder ein falsches Gewicht. Früher hat man ja oft noch so diese Wagen gehabt mit so einem Balkenwagen. Und da war das natürlich wichtig, dass die Gewichtssätze, die da drauf sind, auch richtig sind. Denn wenn ich sage, ich möchte jetzt gern 500 Mehl kaufen und der macht auf der einen Seite das Mehl rein und auf der anderen tut er ein Gewicht, wo zwar 500 draufsteht, aber bloß 400 drin sind, dann kriege ich natürlich zu wenig Mehl für mein Geld und das ist auch nicht richtig. Und auch das ist nichts, was sich die Heidelberger Theologen da aus den Fingern gesogen haben, sondern auch das finden wir in den Sprüchen, Kapitel 11, Vers 1. Falsche Waage kann der Herr nicht ausstehen, nur richtiges Gewicht ist ihm recht. Also wo einfach auch Gott schon damals nicht bloß gesagt hat, du sollst nicht stehlen, sondern wo Gott auch drumherum schon, weil die Menschen offensichtlich dann versucht haben, ich meine, da kann ja ich nichts dafür, dass das 500 Gramm Gewicht keine 500 Gramm hat. Das ist jetzt halt dumm gelaufen. Und Gott sagt, sowas geht nicht. Da müssen wir auch Sorgfalt an den Tag legen. Wir müssen drauf schauen, dass wir den anderen gegenüber so ehrlich sind, wie das eben bloß geht. So, dann gefälschtes Geld, geht es hier im Heidelberger Katechismus weiter, mit gefälschtem Geld und Wucher. Wisst ihr, was Wucher ist? Wucher ist, wenn ich Preise verlange, die nicht gerechtfertigt sind oder wenn ich Zinsen verlange, die jenseits von Gut und Böse sind. Also zurzeit zum Beispiel 15% Überziehungszinsen zu verlangen, finde ich. Jemand von der Bank hier? Ah ja, gut, ich sage da jetzt nichts dazu. Aber ich wollte bloß dazu sagen, dass Gott solche Dinge, müsst ihr mal die kleinen Propheten lesen im Alten Testament. So das ist das nach Hesekiel und Daniel und so. Oder auch in großen Propheten steht hier und da mal was, wo Gott sehr, sehr scharf darauf reagiert, wenn man Leute um ihr so erspartes Haben gut bringt und wo er eigentlich mit Zinsen ganz, ganz auf Kriegsfuß steht. Ich meine, heutzutage haben wir ja fast, man kriegt ja fast keine Zinsen mehr, insofern nähern wir uns den Geboten Gottes so eigentlich auch irgendwie an, unfreiwilligerweise. Mit gefälschtem Geld oder Wucher oder mit irgendeinem Mittel, das von Gott verboten ist. Er verbietet auch allen Geiz und alle Verschwendung seiner Gaben. Das ist die einzige Stelle, wo ich nicht einverstanden bin mit dem, was der Heidelberger Katechismus schreibt. Also das mit dem Geiz, das ist sicher richtig, aber Verschwendung seiner Gaben, da haben wir gedacht, also weil ich weiß, verschwendet Gott selber seine Gaben. Löwenzahn, Fischrogen, keine Ahnung, was es hier in der Natur alles gibt, wo Gott einfach verschwenderisch ist. Das ist unglaublich, wie verschwenderisch Gott mit seinen Sachen umgeht. Und dann verschwendet er seine Gnade auch noch an uns. Gott verschwendet ganz, ganz viel von seinen Gütern. Und die Stelle, die im Katechismus hier angegeben ist für die Verschwendung, Sprüche 5, Vers 16, da geht es, wenn er das genau nachlässt, nicht um Verschwendung von Gottes Gaben, sondern darum, dass man auf seine Ehe achtet. Also wer das nachlesen will, darf das gerne tun. Könnt ihr euch dann ja auf der Aufnahme anhören oder so. Aber was ich interessant fand, ist eben gefälschtes Geld, Wucher mit irgendeinem Mittel, das von Gott verboten ist oder mit Geiz oder sowas. Wo man irgendwie halt versucht, Dinge an sich zu bringen mit irgendeinem Mittel, was eben nicht in der geraden Spur Gottes ist. Und da fallen eben auch ganz andere Sachen rein, wo ich so darüber nachgedacht habe, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist das, fällt es auch unter Diebstahl. Zum Beispiel, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder die Probleme, dass wir gerne für Facebook oder für unsere Homepage oder für irgendeine Publikation gern ein Bild verwenden würden, was wir im Internet gefunden haben und was so schön aussieht. Und früher ist man da relativ locker damit umgegangen, hat sich gedacht, naja, das ist ja im Internet, das ist ja veröffentlicht, das kopiere ich mir jetzt einfach und dann benutze ich das. Und dann irgendwann hat hoffentlich jeder festgestellt, dass auch wenn Dinge veröffentlicht sind, das nicht heißt, dass jeder die benutzen darf, sondern da ist ein sogenanntes Copyright drauf oder wie man im Deutschen eigentlich richtig sagt, ein Urheberrecht. Das heißt, irgendjemand hat das Bild gemacht und der hat ein Recht an diesem Bild. Und der hat ein Recht, quasi daran beteiligt zu werden, dass jemand anders dieses Bild benutzt. Und deswegen muss man immer nachgucken, unter welcher Lizenz ist dieses Bild eigentlich veröffentlicht. Und wenn man nichts findet, dann ist es grundsätzlich geschützt. Das heißt, jedes Bild, was ihr im Internet seht, dürft ihr grundsätzlich eigentlich gar nicht verwenden. Außer, wenn ausdrücklich dabei steht, dass man es verwenden darf. So, und da muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen und man muss ab und zu auch ein bisschen Geld hinlegen und das ist auch richtig so. Oder wir haben jetzt eine Aufforderung bekommen von der GEMA, wir sollten doch bitte das Konzert, was wir 2013 mit Rob Berg hatten, ihnen melden. Also wir haben das ihnen vorher schon gemeldet, aber wir sollen ihnen jetzt sagen, welche Lieder der gesungen hätte, damit die Urheber quasi dieser Lieder richtig vergüten können. Mit denen habe ich mich schon mal rumgestritten, weil ich gesagt habe, der singt bloß eigene Lieder, der kriegt Geld von uns, da braucht die GEMA nicht auch noch die Hand aufhalten. Sehen die anders, ist okay, das ist rechtlich jetzt halt so. So, und jetzt haben wir denen die Lieder gemeldet und die werden das jetzt prüfen und dann werden sie von uns Geld bekommen und hoffentlich eben dem Rob Berg auch was weitergeben. Das werden wir dann sehen, vielleicht fließt es auch einfach in einen großen Topf. Dann habe ich mir überlegt, wie ist es eigentlich so mit fremdem Gedankengut? Also Leute, die Erfindungen gemacht haben, die kann ich ja nicht einfach so selber verwerten, oder? Da gibt es ja auch einen Patentschutz und sowas. Und dann ist mir eingefallen, wie ist es eigentlich mit der guten Mathematiklösung, die mein Nachbar in seiner Klassenarbeit aufgeschrieben hat? Darf ich die einfach so verwenden? Jetzt könnt ihr sagen, ja, mein Nachbar hat mir das erlaubt. dann ist es vielleicht keine Urheberrechtsverletzung, dann fällt es unter letzte Woche, dann ist es für mich Lügen, wie auch immer. Also abschreiben, finde ich persönlich, sollten wir uns als Christen nicht leisten. Raubkopien, machen wir ja alle nicht. Nein, heutzutage lädt man sich alles von YouTube runter. Das ist auch alles erlaubt oder doch nicht. Und dann hat jemand eine neue CD. Ja, die muss sich ja nicht jeder kaufen. Heute gibt es ja so Programme, wo man die dann schön auf den Computer holen kann und auf sein iPod und auf sein Handy und so. Und da kann man sich ja auch mal überlegen, inwiefern ist das eigentlich richtig? Und dann weiß ich, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber bis vor einigen Monaten und Jahren haben wir da immer wieder heiße Diskussionen geführt. Ja, man darf doch 8 Kopien zum eigenen Gebrauch und so. Und ich denke mir immer, also das, was bei uns vielleicht oft kopiert wird, das sind so christliche Lieder. Und ich denke mir manchmal, wenn wir wollen, dass christliche Liederschreiber gute Lieder produzieren, dann wäre es vielleicht auch gut, die irgendwie zu unterstützen. Und dann wäre es doch auch klasse, wenn man sich diese Platten kaufen würde. Oder was weiß ich, per Download, wo man bezahlen kann oder sowas. Und da denke ich immer wieder, da sollten wir auch immer mal wieder genauer hingucken, ob wir uns da nicht schon bei diesem Gebot so über eine Grenze drüber bewegt haben, wo wir sagen, das ist bequem und das ist einfach, aber die Frage ist halt, ist es richtig? Und dann geht es weiter hier, ein vorletzter Satz aus dem Heidelberger Katechismus. Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und so an ihm handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. So, hier sind wir bei der goldenen Regel. Irgendwelche Ranger unter uns, die das aus dem FF zitieren können. Ja, auf. Matthäus 7, Vers 12, goldene Regel. Genau. In welcher Übersetzung auch immer, ich habe jetzt ein bisschen eine andere. Alles, was ihr also von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also, das hat Jesus schon gesagt. Wenn jeder sich daran halten würde, dann wäre es auf dieser Welt ganz wunderbar zu leben, finde ich. Wenn jeder das tun würde, was er denkt, was die anderen mir auch tun sollen. Das Interessante ist, dass Immanuel Kant, der viel, viel später gelebt hat und, soweit ich das abschätzen kann, jetzt nicht unbedingt sehr, sehr christlich unterwegs war, der hat diesen berühmten kategorischen Imperativ formuliert. Handle so, dass das, was du tust, quasi als Grundlage der Gesetzgebung für deine Gesellschaft gelten könnte. Oder anders formuliert, etwas einfacher formuliert, wie wäre es, wenn alle das so machen würden wie du? Also wenn sich alle so an die Verkehrsregeln halten würden wie du. Wenn jeder bei Rot über die Straße gehen oder fahren würde. Wenn jeder seine Steuererklärung so ausfüllt, nicht wie es den Tatsachen entspricht, sondern wie er denkt, dass es gerecht wäre. Oder keine Ahnung, wo du so ein bisschen krumme Wege gehst. Wenn jeder das so machen würde. Und das klassische Beispiel, was manche Leute bis heute verfolgt und wo sie zwanghaft beim Supermarkt nicht mehr das tun können, was sie wollen, das habe ich immer mal wieder gesagt. Und bei manchen Leuten ist es so hängen geblieben, dass sie das nicht mehr tun können, nämlich sich zu fragen, was passiert, wenn jeder seinen Wagen in die längste Schlange zurückschiebt, anstatt in die kürzeste. Versteht ihr das? Das sind 3 Schlangen von Einkaufswagen und jeder möchte nicht so weit laufen und schiebt seinen Wagen in die längste Schlange. Was passiert? Die Schlange wird immer länger und die anderen nicht. Und deswegen gibt es Leute, die können jetzt nicht mehr ihren Wagen in die längste Schlange schieben, sondern die müssen immer die kürzeste nehmen. Genau, das ist, da hat uns das gepackt. Ja genau, wir nehmen es aus dem längsten und schieben es in den kürzesten. Genau. Und wenn es alle so machen würden, dann wären alle Schlangen gleich lang. Das wäre doch, da wird sich sogar der Herr Monk drüber freuen. Okay. Also ich verhalte mich als Christ so, wie ich möchte, dass sich die anderen mir gegenüber verhalten. Das heißt, wenn jemand irgendwas falsch macht, dann raunt sich die sofort an und sagt, wie kannst du bloß, unmöglich. Oder hätte ich es gern lieber, dass jemand anders zu mir sagt, ich glaube, da hast du jetzt nicht nachgedacht oder das könnte man vielleicht besser machen oder was heißt denn davor, wenn wir das so und so machen oder wie auch immer. Oder eben auch beim Kaufen und beim Verkaufen, dass wir sagen, wie möchte ich denn, dass ich behandelt werde? Dann behandle ich die anderen genauso, wie ich behandelt werden möchte und am Schluss sind alle glücklich. Also, ich denke jedenfalls größtenteils. Und dann der letzte Satz, den ich hier zitieren möchte aus dem Heidelberger Katechismus. Auch der ist biblisch sehr gut begründet. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Also das ist die Stelle Epheser 4, Vers 28, die ich schon des Öfteren hier vorgelesen habe, wenn es ums Geld ging. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er, bitte? Oh, da haben wir doch, genau, da haben wir doch ein Erinnerungsdefizit. Paulus sagt nicht, der Dieb soll arbeiten, damit er den anderen nicht zur Last fällt, sondern er sagt, der Dieb soll arbeiten, damit er den Notleidenden davon abgeben kann. Also das Ziel des Eigentumserwerbs in der Bibel ist eigentlich immer verknüpft damit, dass man teilen kann mit anderen. Und das ist auch das, was hier im Katechismus steht. Man soll gewissenhaft arbeiten, damit man den Bedürftigen helfen kann. Und das finde ich einen total interessanten Gedanken, dass es beim Geldverdienen nicht zuerst darum geht, dass ich genug für mich habe und für meine Familie, sondern dass ich den Bedürftigen was davon abgeben kann. Und das finde ich auch interessant, ich soll gewissenhaft arbeiten. Und jetzt kommen wir schon in so Bereiche rein, wo wir uns überlegen müssen, inwiefern bestehlen wir unseren Arbeitgeber, wenn wir nicht gewissenhaft und fleißig arbeiten. Es gibt vor allem bei Arbeitskampfmaßnahmen, da gibt es so eine Vorstufe vom Streik, die nennt sich Dienst nach Vorschrift. Kennt ihr das? Das heißt, ich tue eigentlich nur noch das Nötigste. Ich tue so viel, dass mein Chef gerade sich nicht so wirklich über mich beschweren kann, aber wo alles einfach deutlich langsamer geht und länger braucht und nicht ganz so gut ist und so, aber halt so gerade an der Grenze, um dem anderen einfach so ein bisschen Druck zu machen. Und das mag im Arbeitskampf, also ich möchte mir jetzt nicht über Arbeitskampfmaßnahmen auslassen, aber so in aller Regel würde ich sagen, sollten wir Christen uns dadurch auszeichnen, dass wir vorbildlich arbeiten, dass wir fleißig sind, dass wir einen guten Job machen. Und ich weiß von Leuten, die da schon Schwierigkeiten bekommen haben, weil die Arbeitskollegen gesagt haben, schaff nicht so viel. Das, nachher, wenn der Chef sieht, dass das so schnell geht, wie du das machst, dann müssen wir auch so viel schaffen. Und da kann es eigentlich schon mal auch zu Konflikten kommen. Aber ich denke, das ist eigentlich die richtige Haltung von einem Christen. Also man muss sich ja nicht notwendigerweise so verausgaben, dass man nach 10 oder 20 Berufsjahren dann nicht mehr kann oder so. Aber dass man einfach eine saubere und eine solide Arbeit abliefert und dass man sich vorbildlich verhält und dass man da auch nicht, was weiß ich, Pausen macht, wo man nicht darf. Oder was ich auch schon mitbekommen habe, ein Studienkollege von mir, der hat immer bei einer großen Ehinger Firma gearbeitet, die im Metallbau tätig ist. Und hat gesagt, die haben so viele Stifte, das fällt gar nicht auf, wenn da ein paar fehlen. Also ich meine jetzt nicht Lehrlinge, sondern was zum Schreiben. keine Ahnung, irgendwelches Büromaterial, das liegt da in Hülle und Fülle rum. Ob da jetzt 2 oder 3 Stück fehlen, weil er hat dann auch gesagt, kannst du haben. Ich sage, wieso? Ich sage, ja, das habe ich mitgenommen. Das geht doch nicht. Sage, das fällt doch dem nicht auf, der ist so reich. Dann habe ich gedacht, ja, wenn der das so machen will, soll er das tun. Für mich als Christen wird sowas nicht in Frage kommen. Da war es bei uns an der Uni zum Beispiel so, dass man Telefongespräche nach außen, wenn sie privat waren, über eine bestimmte Nummer wählen musste. Und dann sind die nachher auf der Lohnabrechnung irgendwie dann erschienen oder man hat irgendwie eine Rechnung dafür bekommen. Und das waren bei mir im Monat dann halt so stolze Beträge wie 30, 40 Cent oder so. Und das hat die Verwaltung dann, darf ich gar nicht denken, wie viel die das gekostet hätte. Und dann haben sie noch Porto dafür bezahlen müssen und so. Und dann dachte ich mir, soll ich jetzt ehrlich sein oder soll ich dem Sinn nach der Uni eigentlich keine zusätzlichen Kosten verursachen? Ich bin froh, dass es heute überall eine Flatrate gibt und man jetzt einfach ins Festnetz telefonieren kann, so viel man will und niemand mehr schädigt. Aber ich hoffe, ihr versteht so. Ich finde es einfach wichtig, dass wir ein Gespür dafür bekommen, dass wir versuchen, ehrlich zu sein, dass wir versuchen, auch unseren Arbeitgeber oder wo auch immer nicht zu schäden. Auch die Allgemeinheit. Letztendlich, wir können eigentlich sagen, ja, das, keine Ahnung, das soll halt irgendwie die Stadt oder das Land oder der Staat irgendwie machen. Aber letztendlich finanzieren wir das ja dann auch doch irgendwie alle wieder und so. Also an der Stelle einfach so auch die Aufforderung an uns, uns vorbildlich zu verhalten. So wie ein Josef, der in Ägypten war und der bei seinem Chef einfach, der gemerkt hat, Mensch, der ist nicht nur fleißig, sondern da ist auch noch Gott dahinter und der segnet irgendwie das, was der tut. Und dass wir da einfach auf eine positive Art und Weise auffallen. Ja, und dann habe ich noch einen Punkt gefunden, wo ich mir gedacht habe, das zählt für mich eigentlich auch so zum Stehlen. Glaubt ihr, dass man Gott bestehlen kann?
Mhm.
Doch, Adelheid, das kann man. Ja, das erkläre ich euch jetzt. Das erkläre ich dir. Also, oder Tommy, möchtest du sagen, was du im Kopf hattest, als du so deutlich Ja gesagt hast? Ich überlasse mir das. Weise Entscheidung. Da steht in Maleachi Kapitel 3, Vers 8 und 9, darf der Mensch Gott betrügen, sagt Gott zu seinem Volk. Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und Abgaben. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr betrügt mich weiter, ihr das ganze Volk. Also, das ist eigentlich schon starker Tobak. Ich habe in Ulm letzten Sonntag über das Thema Geld gepredigt. Und kürzlich sind wir hier auch irgendwie drauf gekommen. Und ich habe festgestellt, dass das Thema nicht ganz unumstritten ist. Und deswegen wollte ich heute Morgen ein paar Takte darüber verlieren. Und ich bin auch gern bereit, ich habe mit dem einen oder anderen auch schon persönlich darüber gesprochen, das im Persönlichen nochmal zu vertiefen. Aber ich möchte einfach so ein paar Sachen über diesen Zehnten sagen. Und zwar, das Interessante war, ich bin von verschiedenen Seiten angegangen worden. Die einen haben gesagt, aber Wolfgang, der Zehnte ist neutestamentlich nicht mehr gerechtfertigt. Das ist alttestamentlich, das gibt's heute nicht. Und die anderen haben gesagt, nachdem ich in Ulm die Predigt gehalten hatte und nicht so vehement für den Zehnten eingetreten bin, wie sie das gern gehabt hätten, ich sage, aber Wolfgang, das muss man, das ist ein Gehorsamsschritt und das ist, und Gott hat das Recht und das muss man doch. Und ich versuche euch heute einfach zu erklären, wie ich darüber denke und wie ich es biblisch auch für richtig halte. Und am Schluss machen wir das so wie immer. Ihr prüft alles und das Gute behaltet ihr und trefft für euch selber eine Entscheidung, weil ihr es auch vor Gott verantworten müsst. Beim Zehnten, bei der Frage, ob wir das neutestamentlich eigentlich noch machen müssen oder ob wir Gott damit nun bestehlen, so wie es, das ist ja nur Alttestament, Maleachi ist ja eindeutig noch Altes Testament, ob das für uns noch gilt, da kann man sich natürlich fragen, wo taucht denn der Zehnte zum ersten Mal auf? Und wenn wir da nachschauen, dann stellen wir fest, der Zehnte taucht zum ersten Mal auf bei Abraham. Und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der stellt fest, dass es zu Zeiten von Abraham noch gar kein Gesetz gab. Und trotzdem hat Abraham den zehnten Teil von dem, was er eingenommen hat, quasi Gott wieder zurückgegeben. Dasselbe bei Jakob, also bei seinem Enkel, da finden wir das auch. Und es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass es damals offensichtlich üblich war, als Zeichen der Dankbarkeit und der Anerkennung, dass Gott, ja, jetzt gebe ich dir die Antwort und du gehst, das ist natürlich, genau, wo ich Gott quasi anerkenne, ich finde es schön, dass du mich versorgt hast und deswegen gebe ich dir 10% von dem, was ich bekommen habe. Und dann später, als das Gesetz gegeben wurde, da finden wir in der Tat, dass Gott diesen Zehnten, also den zehnten Teil, 10% vom Einkommen, auch gesetzlich verankert hat. Für diejenigen, die das nachlesen wollen, das ist 4. Mose 18, Vers 21, wo es heißt, den Leviten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten, als Entgelt für den Dienst, den die Leviten verrichten am Dienst, den Dienst am Offenbarungszelt. Also hier hat man offensichtlich auf Anweisung Gottes einen Stamm von den 12 Stämmen für den Dienst am Heiligtum, damals noch als Zelt, also der Tempel sozusagen, damals der Temple to go, wie man heute vielleicht sagen würde, also der mobile Tempel sozusagen. Für die hat man die freigestellt, die hatten kein Land, die konnten sich quasi nicht selber versorgen. Deswegen haben die restlichen 11 Stämme 10% von ihrem Einkommen abgegeben und haben es den Leviten gegeben, die damit quasi vollzeitlich für Gott arbeiten konnten. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen gerechnet. Auf unserer Liste von Leuten, die so regelmäßig zu uns kommen und die sich so zugehörig fühlen zu uns, das sind momentan inklusive Kinder 130 Leute. So, und ich habe da mal durchgezählt, bin die Liste durchgegangen und habe Familien gezählt. Weil, wie viel von Lotterers verdienen was? Kann man mal nachrechnen. 130 Leute hört sich viel an, aber wie viel verdienen nachher wirklich? So, und ich bin drauf gekommen, es gibt 40 Familien, so plus minus. 40 Familien heißt für mich 40 Verdiener. Da verdienen die einen mehr, bei manchen verdient man vielleicht auch doppelt in der Familie, und andere sind dann vielleicht auch bloß Studenten oder so. Aber jetzt so gemittelt 40 Verdiener. Das heißt, wir müssten es eigentlich hinbekommen, dass wir 4 Leute anstellen könnten in der Gemeinde, die quasi von den anderen versorgt werden. Das ist krass. Momentan haben wir 75% maximal einer Stelle. Nehmen wir haben weniger. So, was ich jetzt auch noch nachgeguckt habe, war, wie viel Prozent unserer Ausgaben gehen überhaupt ins Personal. Und ich habe festgestellt, 40% unserer Ausgaben sind nur Personal. So, dann kann man sich natürlich überlegen, ja, ist das jetzt alles richtig? Geben wir da Geld für Zeug aus, was wir eigentlich gar nicht brauchen? Dann habe ich festgestellt, klar, Haus haben wir irgendwann mal beschlossen, wollen wir, da fließt schon einiges an Geld rein. Dann geben wir viel aus für gemeinsames Essen und so. Ist das eigentlich richtig? Und da stelle ich fest, in 5. Mose 14, 22, da wird davon geredet, dass man den Zehnten nach Jerusalem bringen soll und dann Fest feiern soll und kaufen soll, wonach einem das Sinn steht. Und wir haben es gestern in der Jugend noch miteinander besprochen, man soll sogar starkes Getränk kaufen, also richtig mit Alkohol, und ein Fest feiern, dass alle fröhlich sind. Also auch solche Ausgaben, denke ich, sind für eine Gemeinde okay. Aber wenn wir jetzt mal sagen, dass, jetzt sagen wir sogar 50% unserer Ausgaben eigentlich vielleicht für Personal ausgegeben würden, dann müssten wir eigentlich 2 volle Stellen finanzieren können. Und das heißt, dass es momentan irgendwie noch nicht so ist, wie es im Alten Testament gesagt ist. Nun, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, ob das nun so richtig ist. Und dann bin ich auf eine Stelle gestoßen aus Nehemia 13. Und das fände ich ganz interessant, weil uns das zeigt, was passiert, wenn sich das Volk nicht an die Vorschriften Gottes hält. Nehemia 13, Vers 10 bis 12. Nehemia, muss ich vielleicht vorher noch ganz kurz dazu sagen, ist einer, der gebrannt hat für Gott und der manchmal auch ein bisschen extreme Reaktionen gezeigt hat, als der zum Beispiel herausgefunden hat, dass ein paar Leute aus seinem Volk Frauen geheiratet haben, die aus anderen Völkern waren und andere Götter angebetet haben. Da ist er hingegangen und hat ihnen die Bärte ausgerissen, hat sie in den Haaren gezogen und war also sehr, sehr nachdrücklich darin zu vermitteln, dass es nicht geht, dass gläubige Leute Partnerschaften mit Ungläubigen eingehen. Er war nicht ganz so hart hier, aber wir sehen gleich, dass er da auch sehr heftig reagiert hat. Nehemia 13, Vers 10 bis 12. Ich erfuhr auch, dass die Anteile der Leviten nicht abgeliefert wurden. Und jetzt die Konsequenz. Darum waren die Leviten und die Sänger, die den Dienst versehen hatten, weggegangen, jeder auf seinen Landbesitz. Da machte ich den Beamten Vorwürfe und sagte, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte die Leviten wieder zusammen und stellte sie auf ihren Posten. Nun brachte Juda wieder den Zehnten von Getreide, Wein und Öl zu den Vorratskammern. So, was ist passiert? Die Juden sind zurückgekommen aus der Verbannung und sie haben wieder angefangen, den Tempel zu bauen, und sie haben angefangen, den Levitendienst wieder einzusetzen. Die hatten damals auch Musiker angestellt, hier offensichtlich. Und irgendwann hat das Volk nicht mehr, oder vielleicht haben sie es von Anfang an nicht gemacht, das weiß ich nicht, aber sie haben jedenfalls nicht diesen Zehnten abgegeben, und dann hatten die Leviten irgendwann mal nichts mehr zu beißen. Und dann haben die sich gesagt, was sollen wir hier? Bevor wir hier verhungern, dann gehen wir lieber heim und gehen irgendwo und arbeiten auf dem Feld. Dann haben wir wenigstens was zu essen. Und dann sind sie gegangen, und heute würde man sagen, die sind im Beruf gegangen. Die haben gearbeitet, so wie alle anderen halt auch. Und was ist passiert? Der Dienst am Reich Gottes hat gelitten. Und dann hat der Nehemia gesagt, das kann ja nicht sein. Gott hat gesagt, wir sollen den Zehnten geben, damit Leute da sind, die am Haus Gottes dienen können. Und jetzt wird das Haus Gottes vernachlässigt, damit die Leute selber arbeiten können. Und es hat mich doch sehr erinnert an das, wie wir es lange Zeit in unserem eigenen Verband gemacht haben. Die Ekklesia war über Jahrzehnte hinweg eine Laienbewegung, und da waren wir ganz stolz drauf, dass wir gesagt haben, im Gegensatz zu den bösen, großen Kirchen ist bei uns alles viel besser. Wir bezahlen niemanden. Bei uns sind alle Leute freiwillig, und die machen das ohne Entgelt, nur weil sie den Herrn so lieb haben. Nachdem Hermann Zeiss 1958 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, gab es in Deutschland ungefähr 300 Ekklesia-Gemeinden. Heute haben wir noch 50. Starkes Wachstum. Und warum? Es mag verschiedene Gründe gehabt haben, aber einer der Gründe war offensichtlich auch, dass es niemand gab, der sich wirklich um diese Gemeinden gekümmert hat. Es war alles nebenbei. Und in manchen Gemeinden hat es besser funktioniert und in manchen hat es eben auch überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen hat man irgendwann mal gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen Leute freistellen für den Dienst am Reich Gottes. Und das wird heutzutage in ganz, ganz vielen Gemeinden gemacht. Und die Gemeinden, die das so machen, bei denen stellen wir fest, dass die Gemeinden wachsen. Wir schaffen es jetzt sogar wieder, neue Gemeinden zu gründen. Von den 50, ich gehe mal davon aus, letztes Jahr hat wieder eine Gemeinde zugemacht in Heidenheim. Ich gehe mal davon aus, dass von diesen 50 auch noch manche zumachen werden. Aber auf der anderen Seite werden wieder neue gegründet. Und das ist schön so. Und es gibt auch, genau. Und es gibt auch Initiativen, Gemeinden zu helfen, die so in diesem Sterbeprozess oder in der Gefahr jedenfalls standen. Und da sind wir auch ganz aktiv, das mitzumachen. Aber das ist natürlich auch immer mit viel persönlichem Aufwand verbunden. Wir haben Leute, die da sich wirklich ganz extrem einbringen. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Und deswegen gibt Gott diese Anweisung, eben den zehnten Teil hier abzugeben. Ich lese das nochmal ganz kurz, Malachi 3, die nächsten Verse. Vorher hatten wir bis, wie weit haben wir es denn gelesen? Nein, bis 9 habe ich es gelesen. Und jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibe, spricht der Herr der Heere. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heere. So, Gott sagt, und wie gesagt, wir sind immer noch im Alten Testament, er sagt, gebt den Zehnten, prüft mich damit, ob das nicht so ist, dass ich anschließend euch segnen werde dafür. Und das, was Gott hier sagt, ist, dass man den Zehnten ins Vorratshaus bringen soll. Ich persönlich denke, dass es richtig ist, wie wir das über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich interpretiert haben, nämlich das Vorratshaus quasi, das ist da, wo ich meine Nahrung herkriege, meine geistliche Nahrung. Deswegen denke ich, dass es eine gute Regel ist, ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu, diesen Zehnten, wenn man ihn denn gibt, dorthin zu geben, wo man seine geistliche Nahrung herbekommt, also sprich in seine Heimatgemeinde. Und Gott sagt, und dann werde ich den Segen über euch herabschütten. Das kann so aussehen, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns Dinge gibt, oder wie er es hier auch ausdrückt, dass er den Fresser bedroht, also zum Beispiel, dass Dinge nicht kaputt gehen, dass Geräte länger halten, keine Ahnung, dass Kleider, die bei mir im Schrank sind, wieder Mode werden, oder keine Ahnung, welche Wege Gott da hat. Genau. So, und jetzt kommen wir auf die Frage, wie sieht es jetzt neutestamentlich aus? Ist neutestamentlich der Zehnte noch relevant? Und da gibt es eine interessante Stelle, die finden wir in Matthäus 23, Vers 23, wo es heißt, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht, die Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und den Glauben. Also die haben nicht nur das verzehntet, was eigentlich von Gott gedacht war, nämlich Öl und Wein und Getreide und so die Dinge, von denen man leben kann, sondern sogar Kümmel und Minze, so Petersilie aus dem Garten. Jetzt hast du 10 Buschel Petersilie geholt, also gut, dann nimmt man einen Buschel und gibt da den Zehnten ab. Und die haben es ganz genau genommen. Und Gott hat gesagt, aber ihr habt den Zehnten ganz, ganz extrem genau gegeben, aber ihr habt die wichtigen Dinge vergessen. Ihr habt vergessen, Gerechtigkeit zu üben, barmherzig zu sein. Und den Glauben habt ihr vernachlässigt. Und was sagt Jesus? Sagt er, der Zehnte, der ist ja gar nicht wichtig. Macht doch die wichtigen Dinge. Nein, er sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also das heißt, Jesus sagt, nicht der Zehnte ist ersetzt worden durch Gnade, durch Liebe, durch Barmherzigkeit, sondern er sagt, das eine hättet ihr beibehalten sollen, den Zehnten zu geben, aber ihr hättet es nicht aufhören sollen, barmherzig zu sein, den echten Glauben zu leben, Gerechtigkeit zu üben. Und dann gibt es noch ganz seltsame Stellen in der Bibel, die davon reden, dass wir als Sklaven gekauft wurden von Gott, dass wir ganz Gott gehören. Wir haben halt auch so seltsame Dinge euch untergeschoben im Lobpreis, wo ihr dann mitgesungen habt und Dinge bekannt habt, die ihr vielleicht gar nicht wolltet, nämlich, dass Gott alles gehören soll und dass Gott mit uns machen kann, was er will und so. Neutestamentlich gesehen muss ich sagen, dass eigentlich nicht 10% Gott gehören, sondern 100%. Jetzt könnt ihr ja mal kurz gucken, wie viel in eurem Geldbeutel ist. Das gehört alles Gott. Ha? Ihr Arme, genau. So, das heißt, wenn nachher die Kollekte ist, dann drehen wir alle unsere Geldbeutel um und schütten die da rein. Nein, Gott spricht davon, 1. Petrus 4, Vers 10, dass wir Verwalter Gottes sind. Das heißt nicht, dass wir 100% unseres Geldes in die Gemeinde bringen müssen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, wem hat eigentlich der Abraham seinen Zehnten gegeben? Also sicher nicht seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Vielleicht hat er sie als Rauchopfer verbrannt oder keine Ahnung, was auch immer. Wenn die Bibel davon spricht, im Neuen Testament, dass 100% Gott gehört, dann heißt es nicht, dass wir alles, was wir haben, in der Gemeinde abliefern müssen. Der Helmut, ist er da? Da, der hat seinen Hof also lange Zeit gehabt und eben nicht der Gemeinde überschreiben müssen, wie es befürchtet wurde im Dorf. Oder haben Sie jetzt gesagt, jetzt ist es soweit, oder? Nee, hat man inzwischen verstanden, dass es nicht so war. Das finde ich klasse. Das heißt einfach, dass wir Verwalter sind für Gott. Das heißt auf der anderen Seite, dass wir auch nicht hergehen können, so wie die Pharisäer und sagen, ja Gott will 10%, jetzt gebe ich 10%, dann soll Gott aber bitte auch zufrieden sein. Da will ich keine darüber hinausgehenden Forderungen von Gott haben. 90%, die kann ich dann bitte schön einsetzen, wie ich möchte. Neutestamentlich gesehen müssen wir sagen, 100% gehört Gott. Das heißt, im Prinzip mit allem, was wir machen, sind wir Verwalter dessen, was Gott gehört. Vielleicht ist das ein neuer Gedanke für dich. Aber neutestamentlich gesehen ist es genau das, was Gott sagt. Und deswegen würde ich jetzt Folgendes sagen, wie wir neutestamentlich damit umgehen. Ich denke, dass sich nichts daran geändert hat, dass die Finanzierung des Reiches Gottes mit 10% unseres Einkommens eine gute Idee ist und eine gute Grundlage. Und ich glaube auch, dass Gott einen Segen dafür hat und dass Gott uns dafür segnet. Wir als Familie können nur sagen, dass wir über all die Jahre sehr gut damit gefahren sind. Wir haben in den Zeiten, in denen wir nicht so viel Geld hatten, auch nicht aufgehört, den Zehnten zu geben und Gott hat uns versorgt. Auf verschiedenste Weise. Also war nicht immer so, dass irgendwelche Briefe mit Geld im Briefkasten waren. Das ist hier und da ganz selten auch mal passiert. Aber es hat irgendwie gereicht. Und in Ulm hat letzte Woche Bobo Stevic, der hier auch schon gepredigt hat, der ja aus Serbien stammt, erzählt, dass er eine Gemeinde kennt, wobei ich weiß gar nicht, ob das aus Serbien war. Das hat sich am Ende von dem, was er erzählt hat, noch irgendwie nach was anderem angehört. Aber der hat jedenfalls erzählt, da war eine Gemeinde. Die haben gesagt, sie machen jetzt einen Feldversuch und haben die Leute gebeten, da mitzumachen. Und die durften dann unterschreiben, dass sie mitmachen. Und ich glaube, die haben es für 3 Monate gemacht, dass sie gesagt haben, wir geben 3 Monate lang den 10. Teil von unserem Einkommen. Und dann machen wir hinterher eine Umfrage, wer in diesen 3 Monaten Mangel gelitten hat oder nicht genügend Geld zum Leben hatte. Und er hat gesagt, die Gemeinde hat festgestellt, dass kein einziger sich nachher gemeldet hat und gesagt hat, bei uns hat es nicht gereicht. Und das fand ich einen interessanten Versuch. Ich weiß nicht, ob ihr das mal machen wollt oder so. Das war auf jeden Fall was wir als Familie so erlebt haben und wo wir auch festgestellt haben, dass das offensichtlich ein gutes Vorbild ist, auch für verschiedene andere Leute, wo zum Teil Schüler anfangen, den Zehnten von ihrem Taschengeld zu geben und so. Worüber man jetzt ja streiten kann, ob das jetzt unbedingt wichtig oder notwendig ist, aber wo Leute einfach den Drang haben, sowas zu machen. Was ich allerdings ganz, ganz stark, und das ist der Punkt, wo ich in Ulm dann offensichtlich nicht nachdrücklich genug für den Zehnten gestritten habe, gesagt habe, biblisches, neutestamentliches Geben ist immer freiwillig. Ich halte gar nichts davon zu sagen, der Zehnte ist ein Gesetz. Denn das ist er neutestamentlich nicht. Wir müssen nicht den Zehnten geben. ich stelle fest, dass es Leute gibt, die diesen Zehnten gern geben und dies aus ganzem Herzen und freudig tun und die dann auch von Gott gesegnet werden. Und es gibt Leute, die sagen, wir können uns das nicht leisten. Und ich schaue, also ich weiß sowieso, bei den allermeisten von euch habe ich keine Ahnung, ob ihr den Zehnten gebt oder nicht und wie viel ihr eigentlich geben müsstet oder keine Ahnung. Und wir fangen auch nicht an, das nachzuprüfen, weil das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Und wenn jemand sagt, ich möchte es gerne tun, ist es schön. Wenn jemand sagt, ich sehe das nicht so, ist auch deine Verantwortung. Also ich habe da kein Problem damit. Ich würde euch empfehlen, anders zu machen. Und ich glaube auch persönlich, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er den Segen geben wird. Und trotzdem ist es biblisch gesehen, neutestamentlich, immer freiwillig. Ein zweites Prinzip für das Geben in der Bibel ist, dass wir immer überlegt und zielgerichtet geben. Also der Paulus sagt auch nicht, jeder von euch muss einen Zehnten geben und wenn jemand dann irgendwie halt nicht mehr genug zum Leben hat, dann hat er halt Pech gehabt oder so. Sondern er sagt, wisst ihr was, wenn wir sammeln, dann legt einfach so viel beiseite, wie ihr habt. So, also Paulus wird so formuliert, wie es seinem Einkommen entspricht. Also das heißt, derjenige, der mehr Geld hat, der darf vielleicht auch mehr als 10% geben, weil er einfach mehr übrig hat. Und derjenige, der von Hartz IV lebt, der sagt vielleicht auch, also hör mal, von Hartz IV, da kann ich nicht auch noch 10% abgeben. Wobei ich auch schon gehört habe, dass es Leute gibt, die sagen, doch, ich mache das. Und die trotzdem das irgendwie geschafft haben. Genau. Also ich wollte jetzt heute keine Spendenpredigt halten und so. Wir haben im letzten Jahr ja ein bisschen darüber gesagt, wie es finanziell aussieht. Ich hoffe, dass ich demnächst ein bisschen genauere Zahlen habe, dann werden wir euch da auch informieren. Wir können momentan eigentlich das meiste von dem, was wir tun möchten, ausrichten. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt über Geld predigen muss, weil mein Gehalt noch erhöht werden muss oder so. Das Gehalt ist festgelegt, egal wie viel Geld reinkommt. Also das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber wir sehen einfach, dass das Reich Gottes stärker wachsen könnte und dass man mehr Dinge tun könnte und dass wir vielleicht einfach mehr erreichen könnten fürs Reich Gottes, auch wenn die finanzielle Basis ein bisschen breiter wäre. Also hier in der Gemeinde und überhaupt überall. Deswegen einfach meine Empfehlung an euch alle, seid euch darüber bewusst, dass das Geben freiwillig ist und dass Gott fröhliche Geber lieb hat. Wenn du dich gezwungen fühlst, irgendwas zu geben, dann überleg dir, ob du es überhaupt tun willst. Aber wenn du sagst, okay, Gott und sein Reich ist mir das wert, hier auch vielleicht schmerzhafte Opfer zu geben oder so, dann tu das. Aber so, wie du es in deinem Herzen hast. Einfach so, wie Gott dich treibt, wie du es siehst. Wenn es der Zehnte ist, hier für diese Gemeinde, was ich richtig finden würde, dann ist es gut. Wenn du das anders beschließt, dann werden wir da auch keine Vorschriften machen. Ich bin auch schon gefragt worden, ja, was ist jetzt, wenn jeder seinen Zehnten nur in die Gemeinde gibt, dann haben ja solche Werke wie Liebe in Aktion oder Open Doors oder was weiß ich, World Vision oder sonst irgendwas, die haben ja dann gar kein Geld, weil ja der ganze Zehnte in die Gemeinde geht. Ja. Also außerhalb vom Zehnten gibt es noch sowas, nennt sich Opfer. Also das kann man dann ja auch noch machen. So, ich persönlich finde es richtig, das so zu machen, dass man sagt, 10% geht in die Gemeinde und darüber hinaus kann man unterstützen, wen man will. Ich weiß, dass es andere anders machen, die sagen, wir geben einen Teil von unserem Zehnten in die Gemeinde und wir geben einen anderen Teil woanders hin. Manche sagen, ich gebe keinen Zehnten und verteile einfach so, wie Gott mir das aufs Herz legt. Wie auch immer du das machen willst, ich habe dir heute Morgen gesagt, wie ich es richtig finde oder wie wir es handhaben. Achso, ihr habt noch nichts zu Brutto oder Netto gesagt. Ja. Aber ihr kennt es schon. Gell? Also du gibst es vom Brutto oder vom Netto, wie du magst. Wir haben uns für Brutto entschieden, weil das einfacher ist, weil man dann die Einkommensteuerrückerstattung nicht nochmal verzehnten muss. Da könnt ihr jetzt in einer stillen Stunde drüber nachdenken. Also wie auch immer du das machst. Ich glaube, wenn wir neutestamentlich eins wissen, dann ist es, dass es Gott nicht um die Erfüllung von irgendeinem Gesetz geht, sondern es geht um unser Herz. Und Gott sieht unser Herz an. Und wenn du von ganzem Herzen 5% gibst oder keine Ahnung, oder wie die Witwe, jetzt weiß ich ja nicht, ob das 10%, vermutlich waren es 100%, was die gegeben hat, aber selbst wenn die eben nicht den Zehnten gegeben hätte, aber wirklich ein schmerzhaftes Opfer gegeben hätte, dann hätte Gott nicht gesagt, ja, das waren jetzt aber keine 10%, jetzt kann ich dich nicht segnen. Sondern hätte Gott gesagt, oh, ich sehe dein Herz und ich segne dich dafür. Also bin ich auch davon überzeugt. Von daher Freiwilligkeit, Freude und ansonsten tust du das so, wie Gott dir das aufs Herz legt. Ja, das war die vorletzte Predigt zum Thema Gebote. Das nächste, was wir dann noch miteinander besprechen werden, ist das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Da wird es dann vielleicht nochmal ums Geld gehen, mal gucken. ja. Was ich einfach schön finde an diesen ganzen Geschichten mit den Geboten, auch mit dem 10., mit dem Geld oder so, ist, dass ich kenne das von anderen Gemeinden, wo irgendwie auf die Tränendrüse gedrückt wird und wo man den Leuten einfach, du musst unbedingt geben und dann wirst du richtig gesegnet. Und ich sehe das einfach ganz anders. Ich sehe einfach, dass Gott sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und wenn du fröhlich bist, dann tu das. Und auch mit den Geboten, wir können die Gebote mit zusammengebissenen Zähnen befolgen und sagen, ja, und ich mache alles richtig. Oder wir sagen, ich weiß, dass diese Gebote gut für mich sind und ich weiß, dass ich am Schluss selber eigentlich der Gesegnete bin und nicht irgendwie eingeengt in meinem Leben, weil ich mich an das halte, was Gott sagt. Und das finde ich total wichtig bei all den Geboten, um denen wir uns die letzte Zeit so beschäftigt haben. So, genug geredet. Ich bete noch und dann machst du noch ein paar Ankündigungen und dann singen wir noch ein Abschlusslied, wo ihr euch jetzt schon mal überlegen könnt, wie viel ihr da reintun möchtet in die Kollekte. Vater, ich danke dir, dass das Leben mit dir ja nicht irgendwie griesgrämig und schwerfällig und irgendwie schwierig ist, sondern ich danke dir, Herr, dass du für uns ein gutes Leben vorgesehen hast, Herr. Ein Leben im Überfluss, ein Leben mit vollem Genüge. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dafür Wegweiser gegeben hast, wie wir da hinkommen. Ich danke dir, Herr, für die Zeiten, die wir als Familie haben durften, wo wir gesehen haben, Herr, wie du dich treu zu deinen Verheißungen stellst und wie wir einfach einen Segen davon hatten, dass wir uns an das gehalten hatten, was du von uns wolltest, sei das jetzt finanziell oder in anderer Hinsicht. Ich danke dir, Herr, dass es gut ist, sich an deine Gebote zu halten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir über all dem, was wir tun müssen und wo wir uns vielleicht auch gedrängt sehen, Dinge anders zu machen, als es unserem Fleisch entspricht, dass wir darüber einfach sehen, Herr, dass du gute Wege für uns hast, dass du einen guten Plan für uns hast, dass du ein guter Vater bist, ein guter Hirte. Und so schenk du uns bitte, Herr, dass wir einfach fröhlich unseren Weg gehen und dass wir innerlich einfach offen bleiben dafür, dass du zu uns reden kannst, dass du uns sagen kannst, was du möchtest, was wir tun sollen, was wir geben sollen, wie wir unsere Zeit einsetzen sollen, mit welchen Leuten wir reden sollen, was wir sagen sollen, Herr. Wir möchten einfach offen sein, möchten aufs Reden von deinem Heiligen Geist hören. Und wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchst, um dein Reich aufzurichten, Herr, um deinem Namen Ehre zu machen. Ja, Herr, einfach danke dafür. Amen.
Ja. Zuerst möchte ich euch um Verzeihung bitten. Vorhin habe ich nämlich erfahren, dass ich eigentlich eingeteilt wäre zum Gottesdienstleitung und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber vielleicht hat der eine oder andere das auch noch nicht mitbekommen, dass ein neuer Gemeindebrief da ist. Also draußen gibt es einen neuen Gemeindebrief, im Internet steht er noch nicht. Das war vielleicht mein Verhängnis, dass ich im Internet nachgeguckt habe. Ich habe mich am Freitag extra nochmal... genau. So ist halt, manchmal ist das Netz der Netze doch nicht immer das Beste. genau. Vorhin bei der Predigt von Wolfgang, wo er seine Rechnung aufgemacht hat, dass wir eigentlich zwei Stellen haben müssten oder bezahlen könnten, habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt schon die Rechnung. Denn wenn man das genau nimmt, wenn ich jetzt das als Unternehmer sage, müsste ich 10% von meinem Umsatz abgeben. Ja, die Ernte. Das ist das, was der Bauer draußen angebaut hat, der Weizen, was weiß ich. Und bei mir sind es halt die Pflanzen, die ich anbaue, die ich verkaufe. Und dort der Zehnte davon sind 10% vom Umsatz. Können wir jetzt auch noch netto oder brutto rechnen, ob mit oder ohne Umsatzsteuer. ja, genau. Das ist vielleicht auch mein Teil jetzt, dass ich da deswegen nicht den Zehn gebe, dass wir deswegen so wenig Leute anstellen können. Genau. Ja, genau. Es ist leider so, dass der Alpha-Kurs, den wir als Gemeinde machen wollten, der bei der Gabi stattgefunden hätte, leider abgesagt wurde, weil es, glaube ich, nur 2 Anmeldungen gab. Und wenn da jetzt ein oder andere sagt, ja, ist aber schon schade, ich würde doch gerne einen Alpha-Kurs machen. Wir als Gebetskreis in Mundelkinge haben uns vorgenommen, nach der Fasnet mit einem Alpha-Kurs zu beginnen. Also wenn ihr noch jemand wisst, der vielleicht sagt, ja, der Alpha-Kurs ist mir so wichtig, ich fahre dafür auch sogar nach Mundelkingen, könnt ihr gerne mitkommen. Ich habe hier ein paar Einladungen, wenn ihr Infos haben wollt, könnt ihr bei mir oder bei der Angela oder beim Ralf nachfragen. Der wird dann, es gibt einen Infoabend am 24. Februar, also das ist direkt der Dienstag nach der Fasnet, wird in Mundelkingen da der Infoabend sein und dann anschließend immer dienstags der Alpha-Kurs. Genau. In der Gemeinde haben wir den nächsten Termin jetzt am Mittwoch. Da wird wieder dieser gemeinsame Lobpreisabend sein. Und zwar ist er bei der Baptistengemeinde. Bei uns? Ah ja, okay. Dann bei uns. Also, am nächsten Mittwoch hier nicht in den Hausgeist gehen, sondern hierher kommen zum gemeinsamen Lobpreisabend. Wäre schön, wenn einige kommen. Gut. Genau. Das war das, was ich jetzt an Infos noch habe.